Herrschaften, die Big Show 665 biegt in die Zielgerade ein und das heißt für uns wie jede Woche Tennis und wie fast jede Woche mit dabei von Sky Paul Häuser. Servus Paul.
Ja, servus, Kerstin.
Und Markus Teil, wir kennen uns schon lange, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen ist Markus heute das erste Mal dabei. Ihr kennt ihn natürlich auch, Eurosport. Und er wird, das ist eine erfreuliche Nachricht für Amazon Prime, auch Wimbledon begleiten. Gestern ist die Pressemitteilung rausgegangen. Servus Markus.
Ja, servus. Hallo, Jens.
Also, es gab einen Mann, der nie an ihm gezweifelt hat, der gesagt hat, ja, er wird großartig auftrumpfen in Paris und ich leiste Abbitte an Paul Häuser. Lorenzo Musetti hat wirklich stark gespielt, Paul. Das muss ich dir zugestehen. Lorenzo Musetti, du hast gesagt, er wird eine starke Sandplatzsaison spielen und das war dann so gegen Djokovic knapp raus. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns mit Lorenzo so lange aufhalten sollen, aber Paul, bitte, the floor is yours jetzt mal zu Beginn. Sascha Zverev erreicht das Finale, gewinnt den dritten Satz nach 2-5 Rückstand 7-5 und ich dachte, Paul, ich stelle schnell ein Blumenbouquet zusammen und bring's dir nach Hause. Warum hab ich das dann doch nicht in die Wege leiten müssen?
Ja, ich habe es auch gedacht, dass das jetzt packt. Ich ja, war auch überrascht, wie das dann lief, dass vom Ergebnis her ja auch sehr glatt die Sätze 4 und 5 für Alcaraz. 1 und 2 gingen. Also ja, woran hat es gelegen? Am Ende muss man wirklich den Hut ziehen. Alcaraz fit, so diese Fünfsatzbilanz von ihm ist ja wirklich auch außergewöhnlich. Und da denke ich dann auch immer, Mann, der Kerl ist ja noch so jung. Manche Spieler, die müssen dann auch diese Härte, diese Fünfsatzhärte, die müssen die erst entwickeln, um so lange dann so eine Intensität gehen zu können. Ich glaube, ihm spielt schon auch in die Karten, dass er so ist, wie er ist, dass er dieses Spiel hat, dass er so viele Möglichkeiten hat, dass er dann auch die Punkte anders beenden kann, sich viel mehr auf seine offensiven Qualitäten dann auch verlassen kann, auf seine Klasse, auf seinen Spielwitz. Und daran hat sicherlich gelegen, Sascha Zverev, fand ich bemerkenswert, wie er das analysiert hat, wie er die richtigen Worte gefunden hat. Also ein unglaublich fairer Verlierer, tolle Verliererrede, toll auch in der PK danach. Und trotzdem war da auch ganz viel drin von der Analyse, dass er gesagt hat, er wird mit seinem Team nochmal sprechen müssen, wird es nochmal analysieren müssen. Hat nicht die Beine gehabt im vierten und fünften Satz und er hat sich zu Beginn dieses Finals total frisch gefühlt, obwohl er natürlich ja deutlich länger auf dem Platz vorher war und oftmals sagt man ja dann, du verlierst den Grand Slam in der ersten Woche oder in diesen Matches, dritte Runde, Achtelfinale, also gegen Kriegsbohr und Rune die Partien. Ja. Also, das wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Er selber sagt, er kam nicht mehr richtig aus den Beinen raus beim Aufschlag und hat dann nicht diese Frische gehabt. Und es kam noch hinzu, es war Alcaraz auf der anderen Seite. Und gegen Carlos sind die Punkte ein bisschen anders. Es ist alles ein bisschen intensiver und das hat dann am Ende gefehlt. Und dann hat er natürlich auch nicht das Spielglück gehabt. Ja, über die eine Aufschlagentscheidung wurde viel diskutiert. Können wir jetzt auch noch mal in der Runde
Nee, macht man
machen?
nicht,
Ich,
macht man nicht.
einen Satz möchte ich sagen. Ich möchte Reno Liechtenstein verteidigen. Was der, wenn er da runtergeht, den Abdruck checkt, und das kennt jeder Tennisspieler, wenn er einen Abdruck vorfindet, wo kein Abstand ist zwischen diesem Abdruck des Balles und der Linie, er muss den Ball gut geben. So, dann muss er zwei neue machen. Und es ist natürlich unglücklich, dass dann übers World Feed die Wiederholung nicht kam, dass dann später die Wiederholung bei Eurosport ja zu sehen war und zu sehen war, dass der aus ist. Da hat mir dann noch der Zusatz gefehlt, Fehlertoleranz. Es gibt diese Fehlertoleranz von 2 bis 3 Millimeter. Also der könnte wirklich ganz, ganz knapp mit 1% noch gut gewesen sein. Insofern, wir werden es nicht genau überprüfen können. Es ist bitter. Es ist super bitter für Zverev gelaufen, das muss man dazu sagen. Aber Alcaraz war auch der verdiente Sieger. So.
Ja, Paul, du bist on fire. Ein 4-Minuten-Monolog, großartig. Markus
Das
denkt, bei
Wort
uns gibt es nur
muss man auch
Monologe.
sagen.
Markus, das Wort ist
Ich
jetzt
war kurz
dein.
weg, ist er fertig, ja?
Ja,
Markus,
ja,
du bist in der Big Show. Herzlich willkommen in der Big Show.
ja.
Premiere, ja.
Markus, Paul spricht die vielen Möglichkeiten an, die Alcaraz hat. Wir haben ein altes Angie Kerber-Mittel auch gesehen, nämlich den guten alten Mondball, den er zwischenzeitlich gespielt hat. Was hast du jetzt aus dem Finale mitgenommen? Paul hat schon viele, viele Dinge. Was ist dir zusätzlich noch irgendwie, ja, was hängen geblieben, wo man dann sagen kann, Turning Point oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin von Paul immer noch geplättet.
Also ähnlich wie Zverev im fünften.
Ja, ungefähr so. Ich fühle mich ungefähr so frisch wie Zverev bei 2-5 im fünften.
Ja, natürlich hat der Paul mit fast allem, was er sagt, recht. Ich glaube, eine Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass der Alcaraz eigentlich den dritten Satz hätte gewinnen müssen. Und dann wäre das wahrscheinlich nach 4 Sätzen durch gewesen. Ich war nicht erstaunt, dass der Zverev müde wurde. Und ich fand seine Kritik an seinem Team fast ein bisschen zu krass, denn kein Spieler, wenn meine Erinnerung nicht trügt, hat jemals so viel Tennis spielen müssen vor einem French Open-Finale wie Alexander Zverev. Und das war eine brutale
Richtig.
Belastung. Ich habe es mal für mich verglichen mit den Damen. Ich habe das Damenfinale gemacht. Die Jasmine Paolini, die hat ja insgesamt, haltet euch fest, 17 Stunden und, also ich sage aus dem Kopf jetzt, 43 Minuten gespielt vor den beiden Finals.
Ja.
Und dann kam ja noch. Gut, das Damenfinale war schnell, 70 Minuten. Und dann kam aber nochmal fast 2 Stunden Doppelfinale. Also die hat Einzel, Doppel so viel Tennis gespielt wie Alexander Zverev vor dem French Open Finale. Also damit man mal diese Dimension sieht, beim Best of Five ist es trotzdem eine brutale Leistung. Und ich fand es fantastisch, wie er zurückkam. Worüber ich erstaunt war, war eigentlich, dass der Alcaraz dem Zverev das geschenkt hat, nach diesem Riesenvorsprung im dritten Durchgang. Das ist das, was ich mitnehme, dass er doch im Kopf dann ein bisschen weich wurde. Ich habe sein Match ja gegen Sinner gemacht und er hat ja drüben eigentlich ein Spiegelbild seinesgleichen gesehen vom letzten Jahr, als er gegen Djokovic diese Körperkrämpfe bekam.
Ja.
Und hat man gemerkt, er hat sich da verbessert, er hat was getan, auch im Sinne davon, wie bereite ich mich vor und wie bereite ich mich mental vor. Körperlich sind das ja alles Tiere. Aber er hat nicht mehr diese Nerven gezeigt. Und das nehme ich jetzt mit, dass er körperlich sich im Griff hatte, aber in den ganz, ganz krassen Situationen doch Zverev wieder reingelassen hat ins Match. Und dass das ein Kämpfer ist, Sascha, das wissen wir ja alle. Aber ganz ehrlich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das in 5 Sätzen gewinnen kann gegen Carlos Alcaraz. Und zu der Entscheidung von Paul Lichtenstein,
Paul
genau, sage
Lichtenstein,
ich
der
ja.
große Paul Lichtenstein, ja.
Da hast du schon recht, Paul, mit dem, was du sagst, mit der Fehlertoleranz. Irgendwann muss man sich halt festlegen, auf was hören wir eigentlich? Und ich bin sehr neugierig, wie das nächstes Jahr wird bei der ATP, wo ja nur noch
Absolut,
der Videobeweis kommt.
ja.
Ja.
Also und dann
Also das
das,
nehme ich jetzt mal mit.
ja, das Live-Hawk-Eye auf Sand wird extrem spannend, weil wie die Linie abgezogen ist, sieht das menschliche Auge wahrscheinlich was anderes als die Kameras. Zu diesem Finale noch ein Wort und dann kommen wir gerne auch zu den Frauen, Markus, weil war ja wieder ein bemerkenswertes Turnier, nicht nur von Świątek, sondern auch von Paulini. Aber Zverev hat ja vor dem Finale gesagt, Paul, wenn nicht jetzt, wann dann? Und Sand ist wahrscheinlich der Belag, wo er die größten Chancen hat, was er historisch ja auch bewiesen ist, auch wenn er bei den US Open mal im Finale war. Ist das jetzt das Fenster noch ein bisschen weiter zugegangen, um 1 Zentimeter dieser Spalt, dieser Fensterspalt, in dem man einen Grand Slam gewinnen kann, oder siehst du das nicht zwingend?
Sehe ich nicht zwingend. Also ich, ja, es ist schon eine tragische Geschichte, wenn du schaust auf seine Grand Slam-Bilanz, also dieses Teamfinale, US Open, uiuiui, dann natürlich vor 2 Jahren French Open, als wirklich ganz viel dann auch für den ersten Grand Slam-Titel gesprochen hat, die tragische Verletzung gegen Nadal im Halbfinale. Und jetzt 2 Einsätze vorne gegen Alcaraz, aber ich sehe es auch genauso wie Markus. Letztendlich muss ja Alcaraz da 2 Einsätze in Führung gehen. Und er hat es eingeordnet und hat gesagt, boah, der war besser. Jetzt wird er sich, ich glaube schon, dass er die richtigen Schlüsse draus zieht, dass er nochmal härter trainiert. Ich finde, bei der Fitness, was kann man da noch verbessern? Er muss sich im spielerischen Bereich nochmal versuchen weiterzuentwickeln. Da ist schon auch viel passiert. Ich finde, Transition ist er besser geworden. Immer wieder gibt es trotzdem Momente, wo ich mir denke, Mann, er geht diesen guten Schlägen dann nicht entschlossen hinterher. Und auch im Finale gegen Alcaraz waren es häufig dann so die Volleys, wo du gemerkt hast, oh, da wackelt er. Da hat er echt, um es jetzt mal ein bisschen flapsiger zu sagen, da hat er echt manchmal einen Holzarm da vorne am Netz. Und wenn du so aufschlägst wie Zverev, es ist wirklich dann manchmal verschenkt, dass er dann nicht so einen guten Aufschlag hinterhergeht und einfach mal ein bisschen Surf und Volley einstreut. Ich finde, er muss noch mehr durchmischen, was er da hinten an der Grundlinie leistet, wie fit er ist, wie er sich immer noch bewegt. Ja, herausragend. Und ich glaube, insgesamt, wenn wir auf Alcaraz schauen und auch die Verletzungsprobleme, die er immer wieder hatte, diese Verletzungsanfälligkeit und auch bei Sinner habe ich jetzt auch wieder das Gefühl gehabt, boah, diese Hüftverletzung, die hat schon auch noch eine Rolle gespielt am Ende im Halbfinale gegen Alcaraz. Und da hat Zverev sicherlich dann auch wieder seine Chancen bekommen, seine Zeitfenster bekommen. Ich finde spielerisch, wenn du auf alle drauf schaust, Alcaraz und Sinner sind schon besser. Die sind insgesamt besser. Die besseren Tennisspieler sind ein bisschen vor Zverev. Aber er wird, glaube ich, noch Möglichkeiten bekommen, vielleicht auch schon ganz bald. Warum soll er nicht jetzt Wimbledon? Er hat zwar auf Rasen bisher wirklich die schlechtesten Ergebnisse gehabt, aber warum soll sich da nicht auch mal was auftun? Wenn er da gut serviert, kann er da auch sehr, sehr weit kommen. Und sogar um den Titel mitspielen, sage ich. Und US Open sowieso. Da ist er für mich voll in der Verlosung. Klar, Topfavorit ist ein anderer Topfavoriten sind Alcaraz und Sinner jetzt immer vor ihm. Aber dann kommt schon er und mal schauen, was ein Djokovic macht, ja, wie der jetzt zurückkommt.
Genau,
Aber
wollte ich gerade sagen. Ja. Also
er ist
Djokovic,
dabei.
wenn er in Wimbledon spielt, was ich interessant fände, interessant ist mein
Ja,
Lieblingswort in
ja.
diesem Zusammenhang, so kurz nach der Operation. Aber ich glaube, Djokovic würde nur an den Start gehen, wenn er auch glaubt, dass er gewinnen kann. Soweit sind wir noch nicht. Markus kümmert sich in dieser Woche ja um das Rasenturnier in Stuttgart. Der Paul ist auf dem Weg dorthin. Ich war gestern dort. Das Rasenturnier in Berlin, Markus, kommende Woche hat einen, ich würde nicht sagen tragischen, aber doch deutlichen Verlust erlitten, nämlich dadurch, dass die Frau, die Rom, Madrid und Paris nicht in dieser Reihenfolge, aber doch dominiert hat, nicht am Start sein wird. Jetzt hat Iga Swiatek mit Ausnahme dieses Osaka-Matches die Gegnerinnen einfach ja, dominiert vom Platz geschossen wie Potapova. Ich habe Andy Roddick bisschen bei seinem Podcast zugehört. Das ist alles gut und richtig und wichtig. Wo siehst du denn die größte Stärke von Swiatek?
Oh, okay. Also wir sind mit den Herren schon durch.
Ach so, ja,
Gut,
wenn du aber
schade.
wenn du zu den Männern noch was sagen möchtest, gerne, bitte.
Naja, ich möchte jetzt da auch nicht alles aufhalten. Ich finde nur, Alcaraz sollte man schon jetzt als den variabelsten Spieler von den
Okay,
dreien, wenn wir jetzt die
naja.
drei vergleichen, benennen. Und wenn ich das mit dem Volley höre, was der Paul sagt, das stimmt. Und die Frage ist ja, warum spielt Zverev in diesen Momenten den Volley nicht so gut? Den kann er ja auch. Er ist ja jetzt nicht blind im Volley. Und da denke ich, ist schon auch eine Kopfsache und mit dabei, diese letzte Barriere zu überspringen, wie er selber ja auch gesagt hat, aber früher zu nervös. Ich glaube, er ist immer noch nicht ganz, ganz, ganz so weit. Wenn ich mir anschaue, wie Alcaraz auf der Vorteilseite dann nach vorne geht, mit diesem Aufschlag nach außen und den einfach wegvolliert, und das macht er dann einfach, auch wenn gegen einen Zverev, auch gegen einen Sinner. Und das fehlt dem Sascha, finde ich, in dem Zusammenhang schon. Und bei Sinner wegen der Körperlichkeit, ich habe da auch mal nachgeschaut, vielleicht habt ihr die Statistik auch rausgefunden, der hat ja jedes Spiel verloren, das länger als 3 Stunden 50 dauert.
Oh, das
Also
ist
das
aber
finde ich sehr
eine
spannend.
starke Statistik.
Ja, sind 6 Stück immerhin. Also da war auch Alcaraz dabei, 5-15. Und jetzt das siebte war gegen Alcaraz nochmal, gegen Altmaier letztes Jahr. Also da muss auch der Sinner noch an sich arbeiten, um dann wirklich ein Grand Slam Contender zu werden auf längere Sicht. Ich meine, Australien war natürlich fantastisch, aber wie lange hält der Körper das durch? So, jetzt bin ich fertig mit dem. Das wollte ich unbedingt noch
Ja,
loswerden.
es ist auch gut. Das ist eine starke Statistik. Wusste ich überhaupt nicht.
Ja.
Swiatek hat das ganze Turnier 3 Stunden 50 gespielt, gefühlt, mit Ausnahme der Osaka-Partie.
Ja, ich bin ein großer Zahlenfan. Das habt ihr vielleicht schon mal mitleiden müssen, wenn ich dann da kommentiere. Aber ich mag das einfach auch zu vergleichen. Und vor dem Finale habe ich das zusammengerechnet. Osaka 3 Stunden. Das Match und alle anderen Matches im Schnitt 70 Minuten für sie. Also, das ist natürlich Wahnsinn. Du hast gefragt, was ist ihre Stärke? Ja, das ist ihre Stärke. Die zieht es durch, die spielt so schnell, die erstickt. Ich finde dieses Wort ersticken in diesem Zusammenhang so passend bei ihr. Sie lässt ja keine Luft. Und ich meine, Paulini, die war immer noch fit, trotz der vielen Stunden. Die war gierig, die hat Break vorgeführt, 2-1. Und dann macht sie halt nichts mehr bis zum, was war das, 2-6-0-5, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Aber nicht, dass sie schlecht gespielt hätte, nein. Swiatek hat brutalen Druck und man hat gesehen, was sie bezwingen kann. Eine Osaka kann sie bezwingen mit dem Power-Tennis schnell vor die Füße, Vorhandseite. Da hat die Swiatek einen sehr extremen Griff, hat Probleme mit dem Tempo dann so umzugehen, dass es gegen eine Weltklasse-Spielerin reicht. Und da hat man Osakas Stärke gesehen, wie gut die eigentlich ist. Und ich hoffe so sehr fürs Damen-Tennis, dass die wieder diese Stabilität hält.
Markus, I could not agree more. Erstens, Osaka muss wieder gut werden. Goff muss gut bleiben, hoffentlich noch ein bisschen besser werden. Und die dritte, die das Frauentennis wirklich braucht, ist Raducanu, die hoffentlich auch wieder, weil das sind, denen schaut man irgendwie gerne zu, die haben Charakter, die haben ein bisschen Witz. Ich möchte nur noch einen Schlag hervorheben bei Świątek, der mir unfassbar gut gefällt. Das ist, wenn sie in der Defensive ist und die Rückhand schlägt aus der Ecke heraus. Da ist sie so stabil, wie man das bei Djokovic vielleicht sieht, aber auch selbst bei ganz wenigen Männern. Wie viel Länge die da noch rauskriegt, obwohl sie ganz in der Ecke hinten steht, das ist grandios. Und viel mehr. Paul, du darfst Jasmin Paolini loben, die in diesem Jahr schon Tausender gewonnen hat, wollen wir nicht vergessen, in Dubai, die auch schon 28 Jahre alt ist, ist ja keine wahnsinnige Cinderella-Story. Und die irgendwie finde ich auch gar nicht in dieses, wenn gesagt wird, die Italiener spielen, so gut stimmt natürlich, aber sie ist ja dann doch schon deutlich älter als die anderen Experten, die da vorne herumturnen. Paul, hast du was Gutes zu sagen über Jasmin Paolini?
Ja, das ist ja ganz leicht. Also erstmal Wahnsinn. Es macht so Spaß, der zuzuschauen, was die für eine Lebensfreude ausstrahlt, wie die auf dem Platz sich freut. Ansteckend. Unglaublich tolle Energie. Ja, bewegt sich da wie so ein Flummi über den Court. Mit der Vorhand bin ich echt auch echt gespannt. Ich glaube, sie braucht ein bisschen Zeit, aber die konnte schon auch mit Tempo von einigen Gegnerinnen da super arbeiten. Świątek war jetzt einfach an die berühmte Nummer zu viel. Ach, wie interessant wäre dieses Turnier gewesen, weil es Markus so schön erzählt hat, wenn Osaka da diesen einen Matchball macht. Also, ja, man muss
Ja,
das
oder die Vorhand
honorieren.
bei
30,
30,
15, bei
15
30,
davor.
15, die
Genau.
Vorhand muss
Ah.
sein, ja.
Die Vorhand aus dem Halbfeld. Ja, genau, die an der Netzkante hängen bleibt. Oh, ah. Und das wäre eine irre Story gewesen. Und ich freue mich so auf das, was jetzt kommt bei Osaka, weil das ist ja wirklich, ja, jetzt auch ein tolles Signal. Sie hat dann von einer möglichen Rivalität gesprochen mit Świątek, dass sie sich darauf freut. Und ja, so ein bisschen so ein Fingerzeig. Świątek konnte damit erstmal nicht so viel anfangen, aber das könnte richtig heiß werden. Und Osaka brauchen wir unbedingt. Und Paolini, bin ich sicher, die ist da, um zu bleiben, jetzt auch in den Top 10. Top 5 ist wieder eine andere Kategorie. Wir haben ja von den Big Four jetzt immer gesprochen. Und die haben schon jetzt untermauert, dass die jetzt erstmal dominieren. Also ich rede von Rybakina, von Sabalenka, von Coco Gauff, glaube ich, die auch nachhaltig sich da festhalten wird. Und natürlich Świątek ganz oben. Aber da gehört eigentlich jetzt hoffentlich dann auch bald eine Osaka dazu. Und dann haben wir da die Big Five bei den Damen. Und Paolini wird uns noch viel Freude bereiten. Bin ich jetzt auch gespannt, wie die auf Rasen spielt. Und die habe ich auch dann ansonsten auf Hardcourt, habe ich die oben auf dem Zettel. Und sowieso nächstes Jahr French Open wieder. Ja, klar.
Weil der Kopf jetzt da ist, wenn ich das einfügen darf.
Genau.
Das ist ja fast parallel zu Zverev.
Ja.
Also Pressekonferenz, das ganze Jahr über gefragt worden, warum bist du plötzlich erfolgreich? Du hast ja gesagt, Jens, mit dem Tausender-Turnier in Dubai. Und sie sagte, weil ich bis vor einem Jahr auf den Platz gegangen bin und gesagt habe, ich habe gegen die Top Ten keine Chance.
Großartig,
Und wenn ich dann mal einen guten Ball gespielt habe, dachte ich mir, wow, da habe ich jetzt Glück gehabt. Und das ist ja ein Mindset, mit dem du selbst in der, was weiß ich, Kreisliga nicht
ja.
gewinnen kannst. Du musst es können und die Osaka glaubt eben an sich und das ist der große Unterschied, warum ich glaube, dass es mittelfristig eher zu dieser Rivalität kommt. Ich denke, Paolini wird, die Hoffnung ist mir nicht böse, wird, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr diesen großen Erfolg feiern. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da oben etablieren kann gegen all die Großen, die sie jetzt kennen. Die hatten sie ja nicht auf dem Schirm und die lernen ja auch, wie spielt die, die hat eine gute Vorhand und so weiter.
Ja, was Markus nicht weiß, 20 Minuten ist so in etwa der Rahmen, wo wir unsere einzelnen Segmente in der Big Show dann immer zu einem Ende bringen. Ich habe nur noch eine Beobachtung, die möchte ich euch beiden, weil wir, glaube ich, alle drei Osaka als zumindest sehr, sehr wichtig empfinden fürs Frauentennis. Und ich war in ihrer Pressekonferenz nach dem ersten Match, das sie gewonnen hat, eben vor dem Świątek-Match. Und ich habe sie dort gefragt, ob sie sich oder wie viel ihr fehlt zu diesem Level, das eben Sabalenka und Świątek vor allen Dingen haben. Und ich fand die Antwort interessant, die sie gegeben hat, weil sie hat gesagt, was sie in ihrer besten Zeit von diesen beiden unterschieden hat, sie war nie so konstant. Aber sie war halt zu den großen Events, das waren halt zweimal US Open, zweimal Australian Open, da war sie da. Und ich glaube, dass die diese Gabe hat, dass sie in diesem Jahr bei den US Open dann spätestens, sie hat mir in Paris schon viel fitter gewirkt als davor, dass sie bei den US Open so fit ist, dass sie wirklich um den Titel mitspielen kann. Kannst du damit was anfangen, Markus?
Ja, da gehe ich sofort mit. Also, die Betreuung ist ja super. Ich meine, sie hat mit Wim Fissett einen Weltklasse-Coach und sie hat mit Flo Zitzelsberger und seiner Frau Simone, das darf man nicht vergessen, eine Betreuung. Ihr habt das vielleicht ja auch gelesen. Sogar die L'Équipe ist dann hin in Paris und hat sich das angeschaut mit den Ballettstunden, die die gibt, die Simone. Das ist eine ganz tolle, tolle Frau, die sich da athletisch gut auskennt. Und das hilft ihr dazu, die Aufgabe privat jetzt plötzlich auch das Kind zu versorgen. Hat ja auch Oma mit dabei, Nanny mit dabei, hat also gute Versorgung, aber sie hat noch einen anderen Fokus neben dem Tennis. Und ich denke, das hilft der Naomi mehr als diese strenge Fokussierung, sich nur auf den Sport zu konzentrieren. Ist jetzt meine Ansicht. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber sie hat auf Sand jetzt mal überzeugt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die auf Sand nichts mehr gewonnen hat. Also gehe ich mit. Naomi ist für mich eine der Top-Favoritinnen bei den US Open.
Und das ist das Einzige, was wir drei gemeinsam mit Naomi Osaka waren. Unsere Kinder haben uns geholfen, damit wir in unseren Jobs noch fokussierter sind. Das ist doch mal ein wunderbares
Oh
Schlusswort
ja,
für die Big
herrlich.
Show 665. Danke, Markus. Danke, Paul. Das war's, die Big Show
Danke.
665. Nächste Woche die Schnapszahl. Vielleicht die letzte bei Sportradio 360.